Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Gesund und Glücklich Kongress. Mein Name ist Susanne Willhöft, Netzwerkerin mit Herz, und ich freue mich heute wieder auf ein ganz wunderbares Interview mit Dr. Volker Schmiedl. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Thema.
Ja, herzlich willkommen und Grüße miteinander an den Bildschirmen.
Genau, das ist das Stichwort. Ein Grüezi aus der Schweiz. Sie sind immer noch in der Schweiz. Und einfach mal ganz kurz für diejenigen, die Sie nicht kennen. Sie sind, ich sage jetzt mal wirklich, der Experte für das Thema orthomolekulare Naturheilverfahren. Sie haben ein ganz großes Spektrum. Ich glaube, wir gehen heute gar nicht so sehr auf all das ein, was Sie im Hintergrund alles schon gemacht haben, sondern es geht heute um ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, was in der Gesellschaft immer mehr, also auch in meinem Umfeld immer, immer öfter kommt. Und zwar geht es um ein ganz wunderbares Organ. Ja, Sie haben es heute sehr, sehr, sehr blumig auch dargestellt. Es geht um unseren Schmetterling in unserem Hals. Liebe Frauen, das ist ein großes Thema auch für uns. Ja, und es geht heute um das Thema Hashimoto. Hashimoto, wenn das Schmetterlingsorgan sich entzündet. Dr. Schmiedl, was ist das Thema dahinter? Warum ist das, wird das auch immer präsenter? Was ist passiert? Wir gehen heute ein bisschen kritisch, aber natürlich auch erstmal in die Ursache oder warum überhaupt dieses Thema Hashimoto aufgekommen ist. Wo kommt der Name her? All diese Dinge wollen wir gleich besprechen, und ich freue mich, und ich höre Ihnen wieder gerne zu.
Gut, dann fangen wir ganz von vorne an. Dann fangen wir an vom Namen her. Wo kommt denn dieser seltsame Name her? Und ich weiß noch, als ich vor 40 Jahren Medizin studiert habe, also war das für uns ein Kolibri, ja. Hashimoto, oh, was ganz Seltenes, was ganz Exotisches. Was ist das eigentlich? Also ich habe da mal ein paar Folien vorbereitet und werde das gerade mal zeigen. Da startet die Präsentation, also das Schmetterlingsorgan in unserem Hals. Sehr klein, aber sehr, sehr wichtig für unseren gesamten Stoffwechsel, für unsere gesamte Energie. Und das geht auf Hakaru Hashimoto zurück. Wer ist das denn nun? Das ist Hakaru Hashimoto, ein japanischer Arzt. Und der hat im Jahre 1912, also schon weit mehr als 100 Jahre her, erstmals die Symptome dieser Hashimoto-Erkrankung beschrieben, dieser Schilddrüsenunterfunktion, die aber jetzt nicht von einem Jodmangel kommt. Japan, die essen ganz viel Fische und Algen, die haben keinen Jodmangel, ja. Da hat sich eben die Schilddrüsenunterfunktion durch den Hashimoto entwickelt, ja. Völlig zu Recht wurde das dann auch nach ihm benannt. Genau müsste man eigentlich sagen Morbus Hashimoto, also die Krankheit Hashimoto, aber alle sagen nur Hashimoto, ist auch völlig okay so. Oder noch etwas genauer müsste man sagen Hashimoto-Thyreoiditis, furchtbares Wort, ja. Thyreoiditis, eine Entzündung der Schilddrüse. Also wir haben hier eine Entzündung. Also Hashimoto hat mehr mit Rheuma oder mit Asthma oder mit Neurodermitis zu tun, als mit vielen, vielen anderen Erkrankungen. Die gehören alle in einen Topf. Ja? Erst 1956, relativ spät, wurde nämlich entdeckt, dass die Entzündung auf eine Autoimmunerkrankung zurückzuführen ist. Was ist das? Unser Immunsystem soll sich ja wehren gegen Viren, gegen Bakterien, Pilze, Parasiten und so weiter. Das ist die Aufgabe des Immunsystems. Unser Immunsystem soll sich nicht gegen Erdbeeren und soll sich nicht gegen Blütenpollen und auch nicht gegen eigene Organe wehren. Ja, im ersten Fall haben wir Allergien, im zweiten haben wir Autoimmunerkrankungen. Richtet sich das Immunsystem gegen unsere Darmschleimhaut, dann haben wir Colitis ulcerosa, Gelenke, haben wir Rheuma und eben haben wir Antikörper gegen die Schilddrüse, dann haben wir diesen Hashimoto, was dann langfristig, ja muss man so sagen, langfristig zur Zerstörung von Schilddrüsenzellen führt, was dann die Folge hat, dass eben nicht mehr so viel Schilddrüsenhormone produziert werden können und wir dann in den Mangel geraten können. Ja, ja, wie ist die Prognose von Wikipedia zu Hashimoto? Ich habe mal nachgeguckt und das spiegelt eigentlich so die Situation der konventionellen Medizin wider. Die sagt ganz einfach, Hashimoto-Thyreoiditis ist derzeit nicht heilbar. So wie übrigens alle anderen Autoimmunerkrankungen auch. Ja, kann nicht ursächlich behandelt werden. Folgerichtig erschöpft sich dann die Therapie in der normalen Schulmedizin oder auch von den Endokrinologen, die eigentlich die Fachärzte sind, für die Hormone und damit auch für die Schilddrüse, erschöpft sich das, was eben ausgefallen ist, nämlich die fehlenden Schilddrüsenhormone einfach zu ersetzen. Und das zu tun, ist auch völlig richtig. Wenn ich einen Mangel an Schilddrüsenhormone habe, dann geht es mir nicht gut. Habe ich alle Symptome der Schilddrüsenunterfunktion, Gewichtszunahme, Frieren, alles ist langsamer, träger, Energiemangel, dann muss ich diese Hormone geben. Also da bin ich völlig bei der konventionellen Medizin. Aber ich bin der Meinung, wir sollten darüber hinaus auch noch was tun. Wir sollten etwas gegen die Entzündung tun. Wir sollten unser Immunsystem wieder runterregulieren, damit die Entzündung eben nicht weitergeht. Ja? Also üblicherweise wird dann das Schilddrüsenhormon Thyroxin oder T4 gegeben und das wird im Körper dann in das eigentlich aktive Hormon Triiodthyronin oder T3. Also üblicherweise auf dem Laborzettel hat man dann die Werte T4 und T3. Das kann man schon mal gehört haben. Ja, es ist sehr häufig. Es ist die häufigste Autoimmunerkrankung in Mitteleuropa überhaupt. Also wenn man nur messen würde, dann hätten 10% aller Menschen bei uns hätten Schilddrüsenantikörper. Also die haben eigentlich schon den Hashimoto. Der ist nur nicht symptomatisch geworden. Aber etwa 5% der Menschen bei uns weisen bereits Symptome der Schilddrüsenunterfunktion auf. Bei den meisten dauert das mehrere Jahre, bis überhaupt dran gedacht wird, bis das überhaupt gemessen und die Krankheit erkannt wird. Das ist eine Schande, muss man wirklich sagen. Die meisten wissen daher nichts davon. Also ja, mal Antikörper, also in dem Fall greifen die da Viren an, ja, das sollen sie ja auch, aber leider können sie auch mal Zellen angreifen.
Ganz kurz,
Ja, gerne.
wenn Sie sagen, die meisten wissen nichts davon. Das heißt, dann sind aber schon Symptome irgendwie da, die man nicht zuordnet, die man gerne auch erstmal einzeln abklärt. Aber der Zusammenhang, der ist ganz, ganz vielen wahrscheinlich nach einer Odyssee von Untersuchungen, Diagnostik erst klar, richtig?
Ganz genau. Da werde ich jetzt in der nächsten Folie drauf eingehen, weil viele, ja, Patienten, die man schon mit Symptomen Patienten nennen muss, kommen dann zu mir und dann sage ich auch, Mensch, von ihren Symptomen her, das passt alles zu einer Schilddrüsenunterfunktion. Also entweder Jodmangel, der aber heute in einer ausgeprägten Form praktisch nicht mehr vorkommt, oder eben Hashimoto-Schilddrüsenentzündung. Eins von beiden muss es sein. Ja, nein, das kann nicht sein. Der Arzt hat gemessen, die Schilddrüsenwerte sind gut. Und dann sage ich ja, wie sind denn die Schilddrüsenwerte? Meistens haben sie nicht dabei. Wenn sie dabei haben, dann gucke ich mir die an und sehe dann, oh Gott, die sind gar nicht in Ordnung. Die Schilddrüsenunterfunktion war schon längst erkennbar, wurde aber nicht erkannt. Warum werde ich gleich benennen?
Bin
Also,
gespannt.
das ist meine eigene. Bitte?
Ich bin gespannt.
Also, das ist meine eigene Erfahrung. Ja, die Schilddrüsenhormone werden bei Erschöpfung gemessen. Also das ist ja das, was der Hausarzt üblicherweise bei Energiemangel misst. Da wird der Eisenspiegel gemessen. Der wird übrigens auch falsch gemessen, beziehungsweise der wird richtig gemessen, aber wird falsch interpretiert. Viele Menschen haben einen richtig manifesten Eisenmangel, wird aber nicht erkannt, weil die Normwerte nicht stimmen. Und bei den Schilddrüsenhormonen stimmen die Normwerte auch nicht. Schilddrüsenantikörper werden leider so gut wie nie gemessen. Das wäre dann der Beweis für den Hashimoto. Also häufig wird ein Ultraschall der Schilddrüse gemacht, ja, bringt aber eigentlich gar nichts. Erst wenn die Schilddrüsenentzündung weit, weit fortgeschritten ist und wirklich sehr viele Zellen abgebaut worden sind, dann kommt es irgendwann zur Verkleinerung, aber das ist eigentlich das Endstadium. So, und wenn wirklich eine manifeste Hypothyreose da ist, also eine Unterfunktion, dann wird eben das Schilddrüsenhormon T4, die Vorstufe des aktiven Hormons, gegeben. Das Problem ist, ab wann wird behandelt? Der TSH-Wert, das ist für mich der wichtigste Wert in der Schilddrüse. Das ist quasi das Steuerhormon. Ja? Also unsere Hypophyse, die misst quasi die Schilddrüsenhormone und sagt, ja, das ist in Ordnung oder es ist zu wenig oder zu viel. Und die Hypophyse gibt dann der Schilddrüse den Befehl, mach mal ein bisschen mehr oder ja, bremst dich mal, mach mal ein bisschen weniger. Also wenn die Hypophyse misst, dass wir zu wenig Schilddrüsenhormone haben, dann ruft die Hypophyse ganz laut und sagt, hey, bitte Schilddrüse, mehr Hormone produzieren. Und sie schüttet ganz viel von dem TSH aus. Ja? Der Normwert dieses TSH-Wertes liegt bei den meisten Laborzetteln so bei 0,4 bis 4. Und darum behandeln die meisten Ärzte auch erst ab einem Wert von 4, manche sogar erst bei einem Wert von 7. Dem kann ich aus meiner Erfahrung überhaupt nicht zustimmen. Ja. Sondern die optimalen Schilddrüsenwerte sind so bei 1 bis 2. Also da fühlen die meisten Menschen sich am wohlsten. Wenn es deutlich unter 1 ist, dann können wir schon so in die Überfunktion reinkommen, haben also genau die gegenteiligen Symptome. Da haben wir also Unruhe, Schlaflosigkeit, Gewichtsabnahme, obwohl wir viel essen und so weiter. 1 bis 2 ist mein Optimalwert. Wenn jemand einen Wert von 2,5 hat und fühlt sich damit auch wohl, kein Energiemangel, muss es nicht behandelt werden. Aber ich persönlich, ich kenne nicht einen einzigen Menschen, der einen TSH-Wert von 3 oder mehr hat und der sich damit rundum wohlfühlt. Ja? Also ich bin kein böser Mensch, aber ich würde wirklich allen Endokrinologen mal wünschen, dass sie wirklich mal 4 Wochen lang mit einem TSH-Wert von 4 rumlaufen müssten. Dann würden nämlich viel mehr ihre Patienten adäquat behandeln. Vorher machen sie das leider nicht, ja. Und eben, ja, Schilddrüsenhormone, die werden gegeben, wenn das Kind aber schon richtig in den Brunnen gefallen ist. Also wenn eine richtig manifeste Schilddrüsenunterfunktion da ist, ja. Also die Leute kommen kaum noch die Treppe hoch. Dann wird irgendwann mal Schilddrüsenhormon gegeben, ja. Aber wenn die Leute ja noch zur Arbeit gehen, ihren Haushalt noch einiger machen können und sie mühen sich und müssen sich richtig anstrengen, aber der TSH-Wert ist bei 3,5, dann wird ihnen nicht geholfen. Das ist leider ganz, ganz furchtbar. Aber wie gesagt, das wird gemacht, wenn es ganz schlimm ist. Schilddrüsenhormone werden gegeben. Aber es existiert kein Konzept zur ursächlichen Behandlung der zugrunde liegenden Autoimmunerkrankung. Das ist für mich der ganz große Fehler in der konventionellen Medizin. Denn wie Rheuma, Asthma, Neurodermitis können wir das Immunsystem modulieren. Das ist durchaus möglich. Aber da muss ich erstmal Ursachen finden für diese Autoimmunerkrankung. Warum ist die entstanden? Und was kann ich dann dagegen tun? Vielleicht gehen wir da nochmal aus der Darstellung jetzt raus.
Genau, und jetzt sind wir ja schon, Sie haben es nebenbei ein bisschen erwähnt, bevor wir gleich mal in die Ursachenforschung gehen und was man tun kann. Wie zeigt sich das denn wirklich? Also diese klassischen Symptome, wenn ich weiß, ich darf jetzt rechtzeitig aktiv werden. Also wir haben gerade schon gehört, schlapp, man fühlt sich schlapp. Was ist denn noch, woran kann ich es denn noch erkennen, dass meine Schilddrüse irgendwie auf Abwägen ist?
Ich sage immer, die Schilddrüse ist der Taktgeber, ist das Metronom unseres Organismus. Oder man könnte auch sagen, wenn man in Motorkategorien denkt, dann wäre die Schilddrüse quasi die Zündkerze. Ja? Also die gibt den Takt vor, ja, wie schnell oder wie langsam wir sind. Und alle Symptome können sich daran eigentlich sozusagen aufhängen, ja. Alles ist verlangsamt. Die Haut ist trocken. Das Haar ist strohig und struppig, ja. Wir haben wahnsinnigen Energiemangel. Wir frieren leichter, weil wir nicht so viel Energieproduktion, durch Muskeltätigkeit haben. Alles verlangsamt. Wir sind nicht mehr motiviert. Nicht selten wird eine Schilddrüsenunterfunktion auch mit der Depression verwechselt, ja, weil einfach kein Antrieb da ist. Also Antriebslosigkeit ist eines der Hauptsymptome von Depression und von Schilddrüsenunterfunktion. Ich habe Schilddrüsenunterfunktionspatienten erlebt, die Antidepressiva bekommen haben. Und wir haben gesehen, eigentlich eine Schilddrüsenunterfunktion da, die ist mit Hormonen behandelt worden. Nach 2 Monaten war die Depression weg, die konnten ihre Antidepressiva weglassen. Also da ist leider viel an Fehldiagnostik und viel an Fehltherapie da. Die sind immer müde, großes Schlafbedürfnis, ja. Verstopfung, da ist ja die Verdauung ist auch verlangsamt, ja. Man muss auch nicht alle diese Symptome haben, manche haben nur 2 oder 3 Symptome davon, ja. Aber wenn eben eine Gewichtszunahme da ist, obwohl die Leute sagen, ich esse überhaupt nichts mehr, das Gewicht geht nicht runter und ich bin so furchtbar schlapp, dann muss an die Schilddrüse gedacht werden. Eisenmangel ist auch wichtig. Q10-Mangel ist auch wichtig, muss man auch mal messen dann. Aber Schilddrüse, das Erste, was gemessen werden muss.
Wie ist das mit dem Thema Räuspern? Also ich kenne viele, die Hashimoto als Diagnose haben. Dieser chronische Räusperzwang, hängt das auch damit zusammen?
Ja, kann auch mal sein, kann auch mal passieren. Das ist für mich nicht so das ganz klassische, typische Symptom, Aber wenn es mit anderen genannten Symptomen einhergeht, dann wäre das noch ein kleiner Baustein, der auch noch in die Richtung gehen würde. Also ein Grund mehr, dann wirklich sich die Schilddrüsenwerte TSH, T3 und T4 mal anzugucken. Was ich vielleicht auch noch zur Diagnostik sagen muss, ich habe sehr häufig gesehen, dass die eigentlichen Schilddrüsenhormone T3 und T4 noch normal sind. Und dann sagen auch dann viele Ärzte, ja, TSH ist ja im Normbereich 3,5, ist doch völlig in Ordnung. Und ich sage, guck mal, die Schilddrüsenhormone sind zwar an der unteren Normgrenze, aber sind noch im Normbereich. Also da ist keine Unterfunktion da, wir müssen nichts tun. Und wenn man denen eben Schilddrüsenhormone gibt, dass die wirklich auf einen TSH von 1,5 kommen, dann sagen die nach ein paar Wochen, wir sind ein anderer Mensch, das ist ein völlig anderes Leben, die sind wie ausgewechselt, ja, und können gar nicht drüber fertig werden, dass sie jahrelang da so vor sich hin krauchen mussten.
Lassen Sie uns doch mal für unsere Zuschauer, ne, es geht hier um gesund und glücklich zu sein. Und ich sage mal, Antriebsarmut ist einfach sehr lästig, kann ich bestätigen. Man möchte gerne und man kommt nicht voran. Und jetzt renne ich zum Arzt, der sagt, das ist alles in Ordnung so. Und jetzt lassen Sie uns doch mal auf die Ursache gehen. Warum entsteht das denn eigentlich? Wo kommt das her? Welche Zusammenhänge sind vielleicht mit, ist es Ernährung? Sind es noch andere Erkrankungen, die das auslösen können? Was ist der Ursprung?
Es ist dasselbe wie bei den anderen Autoimmunerkrankungen auch. Ernährung, eine proentzündliche Ernährung ist Grundlage dieser Erkrankung. Also Ernährung, die reich ist an Omega-6-Fettsäuren. Also reich an Linolöl aus vielen Pflanzenölen oder an Arachidonsäure aus tierischen Fetten. Das fördert Entzündung. Hemmer von Entzündung sind die Omega-3-Fettsäuren, hier insbesondere die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA aus den maritimen Quellen, also Algen oder Fische. Die ALA, die Alpha-Linolensäure aus dem Leinöl, hilft leider nicht. Sie wirkt nicht antientzündlich. Wird immer wieder behauptet, ist aber falsch. Unser Darm spielt eine große Rolle. Leaky Gut kann alle Entzündungen, besonders aber auch Hashimoto, fördern. Bei allen Autoimmunerkrankungen, aber besonders bei Hashimoto, sollte man auch mal ein Augenmerk auf das Gluten richten. Ja? Also man muss nicht die richtige Zöliakie haben, die schwere Form dieser Glutenunverträglichkeit. Es gibt eben auch so milde Formen, wo man im Stuhl oder im Blut keine Glutenantikörper findet. Den Leuten geht es aber ohne Gluten deutlich besser. Also jeder Hashimoto-Patient darf durchaus mal mindestens 4 Wochen, besser 3 Monate, mal auf Gluten weitestgehend verzichten und schauen, was das bei ihm bewirkt. Das wäre so ein Ratschlag von mir. Und natürlich die wichtigsten Nährstoffe gegen Entzündung. Omega-3-Fettsäuren habe ich schon genannt, aber auch Selen oder Zink, Vitamin D, die müssen gemessen und müssen optimiert werden. Ja, haben wir schon eigentlich so alle wesentlichen Ursachen mit dabei. Ich habe dazu auch mal ein paar Folien vorbereitet. Ich stelle Ihnen hier mal meine Laborwerte vor, die ich wichtig finde. Also die klassischen Schilddrüsenparameter TSH, wie gesagt, das Steuerungshormon. Hohe Werte zeigen Schilddrüsenunterfunktion an, niedrige Werte zeigen Schilddrüsenüberfunktion an. Und die eigentlichen Hormonwerte T3 und T4. Da so könnte also eine Hashimoto-Patientin durchaus ausschauen. Ich messe dann, wenn ich den Verdacht habe, auch immer die Schilddrüsenantikörper. Es gibt zwei Hashimoto-Antikörper, Anti-TPO, auf manchen Laborzetteln steht da MAK drauf, und Anti-Thyreoglobulin, auf manchen Laborzetteln steht da TAK drauf, ja. Die sind quasi identisch, ja. Diese beiden sollte man dann gemessen haben. Es kann einer erhöht sein von beiden, es können auch beide erhöht sein. Ich messe immer gerne auch das Selen, für mich das wichtigste Spurenelement bei Hashimoto, Zink, weiteres antientzündliches Spurenelement, Vitamin D als unser wichtigstes antientzündliches Vitamin D oder Hormon. Vitamin D ist ein Hormon. Und wie gesagt, die Fettsäuren. Ich will genau wissen, wie ist das Verhältnis von Omega-6 zu 3-Verhältnissen? Kann ich da Fettsäuren, kann ich da Entzündung mit beeinflussen? Was man auch noch machen kann, ah, nee, das lass mal weg, das wird jetzt zu kompliziert. Was man auch noch machen kann, ist den Stuhl zu untersuchen. Und zwar kann man im Stuhl die Messwerte Alpha-1-Antitrypsin und Zonulin untersuchen. Geht sehr einfach, Stuhlprobe abgeben. Und wenn die erhöht sind, Dann haben wir Hinweise auf ein Leaky Gut. Leaky Gut ist eine Diagnose, die von den meisten Gastroenterologen gar nicht anerkannt wird. Die sagen, das ist eine Modekrankheit, das gibt es gar nicht, alles Einbildung. Mittlerweile gibt es aber schon 600 Studien in der Wissenschaft nur zum Thema Leaky Gut. Also finde ich ein bisschen merkwürdig, ja. Warum beschäftigen sich so viele Wissenschaftler mit Leaky Gut, wenn es das angeblich gar nicht gibt, ja? Also ich arbeite seit vielen Jahren damit und für mich ist das eine wesentliche Stütze in der Stuhldiagnostik. Dieses Leaky Gut, diese undichte Darmschleimhaut, die fördert Silent Inflammation, also die stille Entzündung. Also laufen in der Darmschleimhaut, aber auch systemisch im ganzen Körper laufen ständig Entzündungsprozesse ab durch das Leaky Gut. Nahrungsmittelantigene können nämlich die Darmbarriere überschreiten, auch übrigens zu Nahrungsmittelallergien führen und eben alle möglichen Erkrankungen, alle psychischen Erkrankungen, Migräne, Autoimmunerkrankungen fördern, wollen wir gar nicht haben. Im Zweifel nachgucken und Leaky Gut behandeln. Hier haben wir so eine Abbildung, also hier haben wir so die Darmschleimhautzellen und die sollen hier fest verbunden sein durch die gesunden, sogenannten Tight Junctions. Also da sollten keine Bakterienbestandteile oder Nahrungsmittelallergene, die sollten da nicht durchgehen. Und wenn wir Leaky Gut haben, dann gehen die halt durch und dann haben wir hier eben dann Entzündungen der Darmschleimhaut und später auch im gesamten Organismus. Ich gebe bei Leaky Gut gern Präbiotika. Also ich bin eigentlich eher zurückhaltend, was so die guten Darmbakterien angeht, ja. Aber bei Leaky Gut ist es unverzichtbarer Bestandteil. Also Probiotika sind ja die guten Darmbakterien, aber wir brauchen auch Präbiotika. Das heißt, wir brauchen auch ein bisschen Futter für unsere guten Darmbakterien. In erster Linie sind das Ballaststoffe, die mögen die sehr, sehr gern. Zink ist nicht nur fürs Immunsystem wichtig, sondern ist quasi auch unser Wundheilungsmineral. Wenn wir so eine undichte Darmschleimhaut haben, dann haben wir quasi Mikroverletzungen, die auch mit Zink besser abheilen können. Glutamin ist eine Aminosäure, die gebe ich da auch sehr gern. Und natürlich Omega-3-Fettsäuren. Das wäre so mein Programm. Wer da noch Näheres wissen will, ich habe allein darüber nur ein Dreiviertelstunden-Videos. Also wenn man bei YouTube Schmiedel und Leaky Gut eingibt, kommt man also da auf all meine Informationen und dann auch entsprechend die Präparate in der Videobeschreibung. Ja, Ernährung. Also ganz wichtig. AA, die Arachidonsäure, proentzündlich, runterfahren. EPA, Eicosapentaensäure aus Algen und Fischen hochfahren. Dann haben wir schon mal viel gegen Entzündung getan. Wenig tierische Fette, wenig Fleisch, Wurst, Käse. Nicht jeder muss Vegetarier oder Veganer werden, aber es sollte so ein bisschen in die Richtung gehen. Also, viel maritime Fettsäuren, wobei man da natürlich ein bisschen aufpassen muss. Wir wissen ja heute Mikroplastik, Schwermetalle, Pestizide. Also, ich würde heute mehr als ein bis zweimal in der Woche würde ich es heute nicht geben wollen, sondern wenn wir da uns wirklich gut mit Omega-3 ausstatten wollen, kommen wir um gute Präparate, um schadstofffreie Präparate dann langfristig nicht herum. Also gute Öle sind Leinöl, auch wenn da jetzt nicht, wenn die ALA aus dem Leinöl nicht antientzündlich wirkt, ist sie trotzdem tausendmal besser als etwa Sonnenblumenöl oder Distelöl. Rapsöl hat auch noch ein bisschen Omega-3, nicht sehr viel. Hanföl auch noch. Leindotteröl kennt heute fast niemand mehr. Kokosöl ist auch ein gutes Öl zum Braten. Und natürlich Algenöl und Fischöl, das wären unsere EPA-DHA-Öle, die Entzündung runterfahren. Also ganz schlecht Sonnenblumenöl, Distelöl, Sojaöl, Maiskeimöl, die haben alle unglaublich viel Omega-6 und sind die Vorstufen von Entzündungsbotenstoffen. Kokosfett, diese harten Platten, die sind auch nicht zu empfehlen, nicht so gut. Und ganz wichtig noch, antientzündliche sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, Flavonoide, zum Beispiel Flavonole wie das Quercetin. Können wir jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen, aber die sind zum Beispiel in Zwiebeln oder in Apfelschalen gut enthalten. Das Katechin kennt jeder aus dem Grüntee. Isoflavone wie das Genistein sind zum Beispiel in Sojaprodukten drin. Und Anthocyane, das sind unsere rot-blauen Farbstoffe aus den Weintrauben, ja, auch aus dem Rotwein. Aber wir müssen nicht unbedingt Rotwein trinken, wir kriegen es auch woanders her, ja. Heidelbeeren, Ranten in der Schweiz, oh, wie heißt der deutsche Begriff jetzt? Komme ich gar nicht drauf. Rote Beete, jetzt habe ich es, rote Beete. Oh, ich bin zu lange
Rote
in der
Beete,
Schweiz jetzt schon.
okay.
Rote Beete, all diese Rot-Blauen, das sind wunderbare Quellen von diesen Anthocyanen. Und wir führen, wenn wir uns halbwegs gut ernähren und wir müssen halt eine sehr pflanzenbetonte Kost haben, dann kommen wir auf 1 Gramm von diesen sekundären Pflanzenstoffen. Also sind mengenmäßig viel bedeutsamer und sind auch viel stärker antioxidativ wirksamer als die meisten Vitamine. Ja, das wissen viele nicht. Wir wissen zum Beispiel, dass diese Flavonoide stärker antioxidativ sind als etwa das berühmte Vitamin E. Also, da ist es überall drin. Ja, und auch, ja, auch in der Schokolade, aber natürlich in der dunklen, ja, nicht in der hellen, in der dunklen Schokolade. Da sind auch viele dieser Flavonoide drin. Also, ein Regel am Tag dunkle Schokolade ist sogar erlaubt, wirkt antientzündlich.
Sehr schön.
Kurkumin, Kurkuma, ja, Currypulver, hemmt zwei wichtige Enzymsysteme in unserem Körper, die Entzündungsbotenstoffe bereitstellen. Also viel Würze mit Kurkuma und ist auch sehr lecker, indische Küche und so darf man ja durchaus machen. Ingwer ganz genauso. Gingerol aus dem Ingwer oder Capsaicin aus den Chili-Produkten. Auch diese wirken antientzündlich. Also bitte bei Gewürzen nicht sparen, ja. Auch unsere europäischen Gewürze, Liebstöckel, Rosmarin und so weiter, die haben auch viele dieser Flavonoide. Also würzen, was das Zeug hält. Und Hashimoto und Gluten hatte ich schon erwähnt. Das sollte man mal ausprobieren als Hashimoto-Patient, ob es einem ohne Gluten vielleicht nicht deutlich besser geht, subjektiv. Und wenn man dann wieder anfängt, ob es einem dann nicht wieder schlechter geht. Und wie gesagt, wir müssen nicht so streng sein wie bei der richtigen Zöliakie. Es gibt dann Leute, die sagen, Mensch, ja, ich meide wirklich Gluten, wo ich nur kann. Aber so sonntags einmal mein Sonntagsbrötchen, das gönne ich mir und es wird damit auch nicht schlechter, ja. Also das könnte man dann durchaus so machen. Wollen wir nochmal eine Pause machen oder gleich mit den Nährstoffen
Ja, also ich
weitermachen?
wäre jetzt tatsächlich auf das Vitamin D eingegangen, weil es war ja schon mal kurz mit auf einer Folie drauf und das ist ja auch Ihr Steckenpferd. Genau, wie wichtig ist das Vitamin D und vor allen Dingen, wo bekomme ich, aus welcher Quelle bekomme ich ein gutes Vitamin D?
Ja, Vitamin D
Außer
ist
der
ganz, ganz
Sonne.
wichtig. Ganz wichtig, ja. Wir haben ja jetzt gerade Februar, also von Oktober bis Februar, März haben wir ja in Mitteleuropa kein Vitamin D aus der Sonne. Hier haben wir so eine Übersichtsarbeit, die aussagt, dass wir Vitamin D-Rezeptoren auf den B-Zellen, den T-Zellen, den Leukozyten haben. Also unser Organismus kommuniziert mit allen Immunzellen, mit dem Immunsystem über Vitamin D. Und in dieser Übersichtsarbeit steht, dass Vitamin D der perfekte Immunmodulator ist. Das bedeutet, es ist kein Immunsuppressivum wie die meisten schulmedizinischen Antientzündungsmitteln, die nur in eine Richtung gehen, sondern es geht in beide Richtungen. Ein schwaches Immunsystem wird gestärkt und ein überschießendes Immunsystem, das wird runterreguliert. Das heißt, wenn wir Vitamin D-Mangel haben, dann haben wir sowohl mehr Autoimmunerkrankungen, wir haben aber auch eine erhöhte Infektanfälligkeit. Ja? Also wir hätten auch viel weniger Infekte, wenn wir alle gut mit Vitamin D ausgestattet wären. Ja, das Problem ist halt, UV-Strahlung muss da sein. Und zwar erst ab einem UV-Index ab 3 wird es gebildet. Also wer mag, kann auf seinem Handy mal den D-Minder einstellen. D-Minder heißt das, ja. Da kann man genau ablesen, welchen UV-Index man gerade hat. Wie gesagt, es lohnt sich eigentlich erst Februar, März wieder drauf zu gucken bei uns in Mitteleuropa. Ja, welche Dosis braucht man denn? Ich sage immer, nein, es kommt gar nicht auf die Dosis an. Wir brauchen den richtigen Spiegel. Also wir brauchen 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter oder 100 bis 150 Nanomol pro Liter. Das ist das, was wir brauchen. Also es muss auch mal gemessen werden, ja. Und dafür braucht jetzt eine junge Frau, die vielleicht 47 Kilogramm wiegt, die kommt vielleicht mit 2500 Einheiten am Tag aus. Aber jemand, der 103 Kilogramm wiegt, der braucht vielleicht 10.000 Einheiten am Tag. Ja, der Vitamin D-Bedarf steigt überproportional mit dem Körpergewicht. Also 100 Kilogramm hat nicht doppelt Bedarf wie 50 Kilogramm, sondern 3 bis 4-mal so viel. Die meisten, also die normalgewichtigen, sagen wir so 70 bis 75 Kilogramm, kommen in der Regel mit 5000 Einheiten am Tag sehr gut aus. Und im Sommer könnte man das sogar an sonnigen Tagen, wenn man auch Sonne abkriegt, weglassen. An bewölkten Tagen würde ich es aber auch im Sommer nehmen wollen. Also die Menge, die man braucht, ist natürlich von der Sonnenexposition abhängig. Ja, wenn ich Sonnenallergiker bin und das gar nicht nehme, dann muss ich natürlich auch im Sommer oder die Sonne meide, muss ich natürlich auch im Sommer an den sonnigen Tagen nehmen. Habe ich noch ein bisschen Vitamin D in der Ernährung? Welche Hautfarbe habe ich? Bin ich eher ein dunkler Typ, brauche ich natürlich auch viel mehr, als wenn ich eher so ein norwegischer heller Typ bin. Und wichtigster Faktor für mich ist natürlich das Gewicht, ja. Im Alter wird die Vitamin D-Aufnahme schlechter, weil die Haut weniger Vitamin D bildet, selbst wenn UV-Strahlung da ist. Und auch der Darm nimmt Fette und fettlösliche Vitamine nicht mehr so gut auf. Das ist leider so. Also messen und dann die Dosis optimal anpassen. Dann liegt man richtig. Die Messung kostet so 20 bis 30 €. Das kann man sich auch mal leisten, ja. Wenn ich einmal den richtigen Spiegel gefunden habe, dann muss ich nicht alle 3 Monate messen. Dann reicht das aus, wenn ich mal so alle 1 bis 2 Jahre messe, ob es noch stimmt. Und das sollten wir vermeiden, ja. Also ich bin großer, großer Feind des Sonnenbrands. Also da bin ich mit den Hautärzten wiederum einig. Wir sollen so viel Sonne haben wie möglich, aber alles immer unterhalb der Sonnenbrandschwelle. Aber jetzt heute Abend hat diese Frau wirklich sehr gut Vitamin D-Spiegel. Warte mal, das lassen wir mal weg. So. Der nächste Nährstoff, der für mich sehr wichtig ist, ist Zink. Hatte ich vorhin schon beim Leaky Gut erwähnt, das Bestandteil der antioxidativen Superoxide-Dismutase. Und das würde ich nur bei nachgewiesenen Mangel geben. Also das Präparat, was ich gebe, hat so 14 Milligramm. Damit kommen die meisten bei einem leichten Mangel auch ganz gut aus. Ja. Beim Zink möchte ich einfach nur den normalen Normbereich haben, also so in der Mitte oder im hohen Normbereich haben. Also Werte an der unteren Normgrenze oder drunter möchte ich nicht haben. Ganz wichtig bei der Einnahme, streng nüchtern sehe ich immer wieder, dass es falsch gemacht wird. Wir müssen es streng nüchtern werden. Es wird mit dem Essen nicht aufgenommen. Ja, das müssen wir uns immer wieder hinter die Ohren schreiben. Wie gesagt, 14 Milligramm zu meinem Präparat, was ich gerne gebe. Viele sagen dann, so etwa nach meiner Erfahrung, so etwa 5 bis 10% sagen, ah, wenn ich es nüchtern nehme, wird mir aber übel. Ja, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man nimmt es abends direkt vorm Zu-Bett-Gehen ein, in der Hoffnung, es zu verschlafen, die Übelkeit. Oder seit einiger Zeit nehme ich ein Präparat, wo noch NAC, also das N-Acetylcystein und die Aminosäure Histidin drin ist. Das wird nach meiner Erfahrung ein gutes Stück weit besser vertragen. Also das sollte man dann mal ausprobieren, gerade wenn die Übelkeit beim Essen da ist. Gibt er gerne das Zink von der Firma Nadara. Das ist da, hat ein wirklich sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine sehr gute Dosierung. Oder man kann natürlich jeden Tag eine Auster essen. Das wäre so die Alternative. Das geht auch noch. Also wer es mag. Ich persönlich mag es nicht so gern. So, der nächste ganz wichtige Nährstoff, für mich der wichtigste Nährstoff bei der Schilddrüse überhaupt, ist das Selen. Ich sage immer so gern, ja, das Selen ist ja das Spurenelement der Mondgöttin, ist ja nach der Mondgöttin Selene benannt und ist Bestandteil der antioxidativen Glutathionperoxidase und ist aber auch Bestandteil des Enzyms Deodase. Also nur wenn genügend Selen da ist, können wir die Vorstufe T4 in das eigentlich aktive Hormon T3 umwandeln. Also da müsste man mal drauf achten. Also wenn jemand in der Laboruntersuchung ziemlich hohe T4-Werte hat, aber das T3 ist trotzdem sehr weit unten, da ist das ein deutlicher Hinweis auf einen Selenmangel. Meines Wissens, vielleicht tue ich da einigen Unrecht, aber meines Wissens achten Endokrinologen da überhaupt nicht drauf. Das sind völlig unbekannt, dass Selen wichtig ist für die Schilddrüse. Also, beim nachgewiesenen Mangel würde ich 50 bis 300 Mikrogramm geben am Tag, je nach den Ausgangswerten. Auch hier ganz wichtig, ganz streng nüchtern und könnte wird in der Regel auch gut vertragen, da gibt es eigentlich keine Probleme. Aber man soll es nicht zusammen mit der Vitamin C aufnehmen. Ja. Also wenn ich zum Beispiel Selen und Zink geht zusammen, das darf man zusammen nehmen. Also wenn ich Selen und Zink zum Beispiel eine halbe Stunde vor dem Frühstück nehme und habe dann ein gutes, ordentliches Frühstücksgericht, ja, und nehme danach dann das Vitamin C ein, das sollte gehen. Und ich mag lieber das anorganische Selen, also das Selenit, als das organische, also Selenocystein, Selenomethionin, lehne ich ab. Die sind aus verschiedenen Gründen nicht so gut wie das Selenit. Ganz wichtig, Selenit, Selenat geht auch noch, aber nicht Selenocystein, Selenomethionin oder Selenhefe. Ja, hier mal ein Bild, eine Abbildung. Das soll zwei antike Gestalten darstellen. Die Frau, ja, unschwer zu erkennen, anhand der Thematik, das soll die Selene sein. Und der Jüngling, das ist der Endymion. Und die Selene hat sich in den Endymion verliebt. Manche sagen, er war ein Prinz, manche sagen auch, er sei ein Ziegenhirte gewesen. Da sind die Forscher sich noch nicht so ganz einig. Aber wenn ein unsterblicher Gott sich in einen sterblichen Menschen verliebt, ist nicht so ganz toll. Was hat die Selene dann gemacht, damit sie lange mit ihm zusammen sein konnte? Sie hat ihn in einen Tiefschlaf versetzt und hat ihn nur dann geweckt, wenn sie ihn mal gebraucht hat. Das hat zur Folge, dass durch den langen Schlaf der Endymion sehr lange gelebt hat. Und wenn er dann mal wach war, hat er mit der Selene insgesamt 50 Töchter gezeugt. Und das finde ich jetzt ganz spannend, dass Selen sowohl zur Fruchtbarkeit als auch zur Langlebigkeit beiträgt. Das wissen wir heute aus Studien. Selen ist dafür gerade das wichtigste Spurenelement. Ganz, ganz, ganz merkwürdig. Ja.
Ganz
So,
kurz an
hier
der
mal.
Stelle die,
Ja.
ganz kurz an der Stelle die Frage. Sie haben mehrfach jetzt darüber gesprochen, wenn es nachgewiesen ist. Wie messe ich diese? Geht es übers Blut? Muss ich dazu einem Endokrinologen? Gibt es Testverfahren oder kommen wir dazu später noch?
Das Selen kann jeder Hausarzt messen. Die meisten wollen sich so gerne machen und kostet, glaube ich, 30 Euro oder so. Und wenn, dann auf gar keinen Fall aus Kasse. Aber man muss dann sagen, hey, ich will das aber haben. Ich bezahle es auch selber, dann kann der Arzt das machen. Oder wenn der Arzt sich auch da querstellt, in allen größeren Städten kann man mittlerweile in Labore gehen und kann sagen, hier das und das und das möchte ich gemessen haben. Misst mir das, ich bezahle das auch. Sagt das Labor natürlich niemals nein. Ja. Wichtig beim Selen, auch hier, die Laborwerte stimmen nicht, ja. Wir können es im Serum oder im Vollblut messen. Beide Verfahren gehen. Der normale Normwert des Selens im Serum ist so normalerweise 60 bis 120. Und im Vollblut ist es meistens je nach Labor so bei 90 bis 150. Ich möchte aber knapp drüber sein. Ja, Mitteleuropa ist ein Selenmangelgebiet. Wir haben viel niedrigere Werte als in den USA oder in vielen anderen Teilen der Welt. Also wir müssen über den Normwert hinausgehen. Ein mittlerer Normwert von 90 im Serum oder 120 im Vollblut ist mir viel zu wenig. Ja, also ich möchte beim Serum über 120 liegen, 120 bis 150 etwa, und im Vollblut möchte ich so bei 150 bis 200 liegen. Das wären ideale Selenwerte. Dann können wir auch damit rechnen, dass wir Entzündungen runterfahren. Also hier mal eine Übersichtsarbeit, wo man Selen und den Einfluss auf das CRP gemessen hat. CRP ist unser Entzündungsmarker. Hier haben wir eine Meta-Analyse mit 15 Studien und da haben wir gesehen, wenn das CRP, nee, das CRP war bei hohen Selenspiegeln deutlich geringer. Man hat dort Gesunde ohne Entzündung gemessen. Also die hatten von vornherein eigentlich keine sehr hohen CRP-Werte. Trotzdem auch innerhalb der Gesunden hatten die Menschen niedrigere Selenwerte. Und hier mal eine Studie, wo man den Einfluss von Selen auf den Hashimoto gemessen hat. Auch hier wieder eine Meta-Analyse. Man hat gesehen, die TPO-Antikörper sind gesunken, ja. Auch das weiß fast kein Endokrinologe. Fragen Sie ihn mal, ob er weiß, dass Selen in der Lage ist, TPO-Antikörper zu senken. Ja, ist der einzige Stoff, für den das bisher weltweit belegt worden ist. Und immer nach 3 Monaten Therapie eine Effektstärke von 0,53. Das ist richtig gut. 0,25 ist eine leichte Effektstärke. 0,5 ist eine mäßig gute Effektstärke. nach 6 Monaten, also deutlich längere Zeit, immer eine Effektstärke von fast 2. Alles über 1 ist sensationell gut. Also wir können die Antikörper runterfahren. Und ich habe Patienten gehabt, da waren nach einigen Jahren die Antikörper gar nicht mehr nachweisbar. Das heißt, die waren geheilt gewesen. Okay, die haben halt Selen bekommen und Vitamin D und Omega-3, ja. Aber Selen ist bei den Antikörpern der wichtigste Stoff. Bei manchen ist auch gar nichts passiert und bei manchen ist es etwas abgesunken und dabei geblieben, ja. Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, ein Hashimoto heute ohne Selen behandeln zu wollen, ist für mich persönlich, ein Kunstfehler.
Das ist eine sehr klare Aussage. Herzlichen Dank, ja.
So, die eine Folie lassen wir dann auch mal weg. Aber hier nochmal ein Blick in die Zukunft. Das ist von der ETH in Zürich, also eine sehr seriöse, anerkannte Hochschule. Und die hat gesagt, durch den Klimawandel werden unsere Böden noch selenärmer werden, als sie es ohnehin sind. Ja? Und je oranger oder röter die Regionen sind, desto stärker ist der Selenabfall. Und wir sehen ja auch hier wieder Mitteleuropa, gerade wir, Schweiz und Deutschland, wir sind besonders von dem zukünftigen, noch größer werdenden Selenmangel betroffen. Also Selen wird in Zukunft immer wichtiger werden. So, jetzt nochmal ein paar ganz praktische Tipps. Also, das hatte ich ja schon gesagt, knapp oberhalb des Normbereichs. Selen, genauso wie Zink, streng nüchtern. Und man kann es durchaus mit dem Thyroxin zusammennehmen, weil da haben wir dann gleichzeitig den Stoff mit dabei, der die Umwandlung von T4 in T3 fördert. Das ist eine ideale Kombination. Und wir dürfen es zusammennehmen, nach meiner Erfahrung, aber eher nicht zusammen mit Vitamin C. So, dann nochmal die Omega-3-Fettsäuren. Nee, ich glaube, da gehen wir jetzt auf die Struktur aus Zeitgründen jetzt gar nicht mehr drauf ein. Hier eine Übersichtsarbeit, wo Professor Kalder gezeigt hat, dass wichtige Entzündungshormone durch Omega-3 beeinflusst werden. Also Prostaglandin 3, das ist ein antientzündliches Hormon, das wird durch Omega-3 erhöht. Endokannabinoide, also wir können unser eigenes Cannabis bilden, ja, sollten die Jugendlichen vielleicht auch mal erfahren, ja. Und das
Ja,
wirkt antientzündlich. Das kann durch Omega-3 erhöht werden. Also es reicht nicht für einen Rausch aus. Da muss ich eine jetzt muss ich da enttäuschen, ja. Und Resolvine und Protektine, ganz wichtige Schutzhormone, die antientzündlich wirken, werden durch Omega-3 erhöht. Aber die entzündungsfördernden Zytokine Interleukin 6, Interleukin 8, die werden runtergefahren, ja. Und T-Zell-Proliferation, also auch ein Entzündungsmechanismus, wird durch EPA und DHA auch behindert, ja. Also wir wissen heute grundlagenmäßig ganz genau, wie Omega-3 antientzündlich wirkt. Tumornekrose Faktor Alpha wird durch EPA auch inhibiert. Das lassen wir jetzt aus Zeitgründen auch mal weg. Und hier mal eine Studie auch zu Omega-3 und Hashimoto. Ich habe lange Zeit darauf gewartet. Zu Rheuma gibt es Dutzende Studien. Und 2021 kam dann endlich mal die erste Omega-3-Hashimoto-Studie. Und da hat man gesehen, die Hashimoto-Patienten hatten deutlich geringeres Resolvin, also dieses antientzündliche Hormon, was aus Omega-3 entsteht. Und es gab bei den Hashimoto-Patienten eine negative Korrelation zwischen Resolvin und den Schilddrüsen-Antikörperspiegeln. Das heißt also, viel Omega-3, viel Resolvin bedeutete besonders niedrige Schilddrüsen-Antikörper. Also ähnlich wie beim Selen, wir müssen Hashimoto-Patienten super gut mit Omega-3 ausstatten, damit auch hier die Antikörperspiegel runtergehen können. Wir brauchen nicht 1 Gramm, nicht 2 Gramm, nicht 4 Gramm, sondern wie beim Vitamin D, wir brauchen so viel, dass wir einen Omega-3-Index von 8 bis 11% haben. Also auch hier bitte mal messen. Ja, die meisten Menschen mit einer durchschnittlichen Ernährung, also einmal in der Woche Lachs zum Beispiel, und Normgewicht 70, 75 Kilogramm, kommen mit 2 Gramm EPA DHA gut aus. Bin ich schwerer, brauche ich mehr. Esse ich nur einmal im Monat oder noch seltener Fisch, brauche ich auch ein bisschen mehr. Also Übergewichtige brauchen auch mal 3 Gramm EPA DHA. Übergewichtige, die sehr selten Omega-3 über die Nahrung zu sich nehmen, brauchen auch mal 4 Gramm pro Tag. Und nochmal, die Messung sollte man sich da ab und zu mal gönnen. Das lassen wir auch mal weg. Man kann das selber auch zu Hause messen. Also wenn der Hausarzt das nicht messen kann oder will, und ich rate auch nicht bei der Messung zum Hausarzt. Also Vitamin D, Selen, Zink, das kann man alles beim Hausarzt messen. Die meisten Labore machen leider eine Serumanalyse. Die finde ich nicht gut, aus verschiedenen Gründen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Kann man mal gucken, YouTube, Fettsäureanalyse. Beim EPA DHA ist es wichtig, diese Substanzen im Vollblut zu messen. Und das kann man zu Hause quasi am Küchentisch machen. Man kann sich von guten Laboren solche Testsets zuschicken lassen. Kann man so 2 Tropfen Blut aus der Fingerbeere abnehmen, schickt das ein und nach 14 Tagen hat man dann die Ergebnisse vorliegen. Also Omega-3-Index ist wichtig, 8 bis 11%. Der Omega-6-zu-3-Quotient wird dann auch mitbestimmt. Der gibt auch so ein bisschen Auskunft über die Entzündungsneigung im Körper. Hier haben wir so eine Fettsäureanalyse und da sehen wir hier, der Index ist bei knapp über 4. Alles unter 4 ist grottenschlecht. Der Quotient ist 26. Optimal bei einer Entzündung wäre 2,5. Also die junge Dame hat 10-mal so hohes Entzündungsverhältnis, wie sie es eigentlich haben sollte. Also die käme mit einem Esslöffel Fischöl mit 2 Gramm nicht aus. Die bräuchte deutlich mehr, wenn sie gute Werte haben möchte. Auf die einzelnen Fettsäuren gehen wir jetzt ja auch nicht ein. Also, was brauchen wir, wenn wir diese 2 Gramm haben wollen? Wir müssen von den normalen Fischölkapseln 15 Stück am Tag nehmen. Das schluckt auf Dauer kein Mensch. Wir können natürlich auch Fisch essen. Ja? Jeden Tag 500 Gramm Kabeljaufilet. Lecker. Okay, 150 Gramm Wildlachs oder 100 Gramm Hering würden es auch tun. Aber möchten wir das jeden Tag? Nicht unbedingt. Oder ein Esslöffel Fischöl oder ein Teelöffel Algenöl. Das wären die richtigen Maßnahmen dafür. Ist ja bekannt, ich gebe gerne die Öle von Norsan, weil die für mich einfach das beste Preis-Leistungs-Qualitätsverhältnis haben. Ist auch bezahlbar. So eine Tagestherapie kostet etwa 1 Euro. Vielleicht auch nochmal zu den Therapiekosten bei den anderen Stoffen. Selen oder Zink ist im Centbereich zu haben täglich. Das Vitamin D, was ich gern gebe. Also ich gebe entweder ein Präparat mit 5000 Einheit, ein Tropfen am Tag. Oder aber, kann man auch machen, wenn man will, ein Präparat mit 10.000 Einheiten pro Tropfen, was man dann als Normalgewichtiger jeden zweiten Tag nehmen könnte. Ich habe mal ausgerechnet, was das dann kostet. Also wenn man wirklich diesen 10.000er Tropfen jeden zweiten Tag nehmen würde und im Sommer würde man dann sehr sonnigen Tagen auch noch weglassen, dann würde diese Therapie mich 5 Euro kosten. 5 Euro im Jahr. Im Jahr 5 Euro und wir haben jeden Tag eine Durchschnittsdosis von 5000 Einheiten. Das sind sensationell.
Ja, ich bin gerade ganz nicht erschlagen, sondern ich bin positiv, wirklich positiv berührt, weil das macht, finde ich, so viel Hoffnung, dass es nicht immer so unfassbar viel kosten muss. Und wir sprechen hier natürlich auch gleich nochmal über das Produkt, was Sie empfehlen, denn unsere Zuschauer wollen ja auch eine Lösung haben. Und also dieses Vitamin D, Selen, diese Dinge und vor allen Dingen ganz kurz, weil wenn jemand jetzt anfängt, sich damit zu beschäftigen. Es hört sich sehr viel an, 10.000 Einheiten. Wenn ich jetzt aus Versehen zu viel nehme, ist das schlimm oder wird es einfach ausgeschieden?
Wenn ich das jetzt einmal mache, ist das überhaupt nicht schlimm, ja. Wenige Menschen wissen, dass wenn wir uns mal im Sommer auf die Badewiese legen, zur Mittagszeit, und 10 Minuten in der Badehose oder im Bikini auf dem Bauch liegen und 10 Minuten auf dem Rücken liegen, da kriegen wir in der Regel noch keinen Sonnenbrand, dann haben wir 10.000 bis 20.000 Einheiten Vitamin D in diesen 20 Minuten gebildet. Das sind unsere normalen physiologischen Sommerdosen. Dafür hat die Natur uns eingerichtet, ja. Also 5.000 ist keine hohe Dosis und die EFSA, die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, sagt, bei 4.000 brauchen wir keine Messwerte zu machen. Mit 4.000 kann sich ein normalgewichtiger Erwachsener nicht überdosieren. meine, wenn ich jetzt wirklich langfristig jeden Tag 10.000 und mehr nehmen würde, dann könnte ich auch mal in eine Überdosierung reinkommen. Das wollen wir nicht haben. Darum sage ich, anhand von Laborwert, Gewicht, Ernährung, Sonnenexposition schätze ich ab, was ich vermutlicherweise brauche. Das gebe ich 3 Monate lang kontinuierlich und dann messe ich nochmal nach und dann weiß ich, ich bin genau richtig, ich darf so weitermachen oder aber ich brauche ein bisschen mehr oder ich brauche im Einzelfall auch mal ein bisschen weniger. Dann sind wir auf der komplett sicheren Seite. Das kann sich doch jeder mal gönnen.
Wunderbar. Vor allem sind wir schon wieder bei dem wichtigen Thema der Selbstfürsorge, ja, und der Selbstermächtigung, einfach auch die Dinge mal für sich selber in die Hand zu nehmen und auch mal wieder zu fühlen, ne? Und vor allen Dingen dann zu testen, ganz wichtig. Das war nochmal ein wichtiger Aspekt, ja, regelmäßig das auch nachzuprüfen und nicht so immer nach Pi mal Daumen zu gehen. Lassen Sie uns nochmal ganz offen über die Produkte sprechen. Wir haben gerade schon eins gehört, das ist das Omega von Norsan. Die anderen wirklich wichtigen Themen, Zink, Selen. Was empfehlen Sie da? Welche Firma? Lassen Sie uns die gerne benennen, weil wir verlinken es sowieso unterhalb des Videos, aber einfach, dass die Zuschauer wissen, da bekomme ich ein gutes Produkt.
Ja, ich habe nachher am Ende auch noch eine Folie, wo ich das dann auch nochmal zeige. Also ich gebe gerne die Produkte der Firma norsan.de in Deutschland und Österreich oder norsan.ch in der Schweiz. Und die anderen Produkte gebe ich gerne von der Firma Nadara. Die ist in Deutschland, liefert aber auch in die Schweiz. Also das wär kein Problem. Die haben wirklich gute Produkte mit einem sehr guten Preis-Leistungs- und Qualitätsverhältnis.
Wunderbar, genau. Das Testset, was Sie gezeigt haben, Norsan hat ja auch ein eigenes. Würden Sie das auch empfehlen?
Ja, unbedingt. Also das messen die nicht selber, sondern die schicken das an das Labor von Professor von Schacki. Der ist ja quasi der Erfinder dieses Omega-3-Index. Ja, der hat ein Labor, die machen nur Omega-3-Fettsäuren, die machen überhaupt nichts anderes. Also das ist weltweit der Laborspezialist für Omega-3. Und Norsan schickt das eben dorthin, also dieselbe Messung, als wenn man es direkt zu Professor von Schacki schicken würde. Ich finde die grafische Auswertung von Norsan finde ich so ein bisschen schöner. Ja, und da sind Begleittexte dabei, die sehr, sehr gut erklären. Und im Zweifel, wenn da irgendeine Frage ist, kann man auch die Hotline von Norsan dann mal anrufen oder eine Mail hinschicken und sagen, hier, meine Messwerte, ich verstehe da nicht alles, könnt ihr mir da weiterhelfen? Dann machen die das auch. Also die haben nicht nur das Produkt, was sie verkaufen sollen, sondern die haben auch einen sehr, sehr guten Service dabei, was sich von anderen Vertreibern von Omega-3 da ganz klar unterscheidet.
Sehr schön. Und letztendlich möchte ich natürlich auch Sie nochmal erwähnen als Koryphäe. Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, man kann bei Ihnen auch natürlich solche Untersuchungen machen. Machen Sie es noch selber oder haben Sie ein Team in der Schweiz? Sie arbeiten ja auch an der Paramed immer noch, oder?
Nein, ich bin seit 1.1.25 bin ich nicht mehr da. Die Praxistätigkeit nach 40 Jahren ärztlicher Tätigkeit dann aufgegeben. Mache eben die Vorträge noch und Webinare und Seminare und Bücher und so, das alles schon noch, ja, aber praktische Tätigkeit am Patienten dann nicht mehr.
Das sei Ihnen gegönnt, Dr. Schmiele.
Danke.
Ja, aber die Aufklärungsarbeiten, die sind ja fantastisch. Sie haben es ja erwähnt, YouTube, ganz, ganz viel Information. Und wenn genau diese Kombination, wenn schon lange nicht erkannt wurde, dass ein Hashimoto da ist, daraus sich ja viele Dinge auch entwickeln, ne? Das Thema Übergewicht, Schmerzen, Stillentzündung, das hängt ja alles immer hinten dran. All diese Themen, die können wir bei Ihnen finden. Lassen Sie uns noch mal abschließend zum Hashimoto, weil erstmal ganz großartig, weil ich glaube, dieses klassisch schulmedizinische Fragment unheilbar macht ja natürlich auch Stress und macht wieder Entzündung. Gibt es noch was ganz, ganz Wichtiges, was Sie den Hashimoto Betroffenen, ich sehe, wie gesagt, noch nicht mal mehr Patienten, sondern Betroffenen, was Sie ihnen mitgeben möchten?
Stressvermeidung, Entspannung, Relaxation, das sind immer ganz wichtige Dinge auch gegen Entzündung. Wir sagen immer, ja, Stress ist nicht gut, aber was macht es wirklich an Entzündung? Hier mal eine Studie, nicht zum Thema Hashimoto, aber zum Thema MS, ja. Das fand ich auch ganz spannend. Man hat 50 MS-Patienten beobachtet. Und wenn die ein einschneidendes Lebensereignis hatten, also Arbeitslosigkeit oder Verlust des Partners oder Tod eines nahen Angehörigen, dann hatten innerhalb von 6 Wochen hatte fast die Hälfte einen neuen Schub. So stark wirkt Stress entzündungsfördernd. Weil ein Schub, das ist ja Maximum an Entzündung, was man da haben kann bei MS. Für andere Entzündungen trifft das vermutlich ganz genauso zu, nur da haben wir die Studie nicht so davor. Also, das sollten wir tunlichst vermeiden. Bewegung ist jetzt genau das Gegenteil. Bewegung schützt uns vor Stress, ja. Also wenn wir es moderat machen, wir können natürlich auch eine stressige Bewegung machen, ja. Das ist hier nicht gemeint. Und hier mal eine Meta-Analyse von 32 Studien. Und in vielen dieser Studien gab es Senkungen des Interleukin-6 Entzündungsbotenstoff. CRP, der Entzündungsmarker. Tumornekrose Faktor Alpha, Entzündungsbotenstoff. Also Bewegung ist neben Stressvermeidung oder guten Umgang mit Stress so das nächste Wichtige von unserer Lebensweise, mit der wir dann auch Entzündung mit beeinflussen können. Das schenken wir uns jetzt mal, die das auch. Das ist nochmal ein Autoimmunfall, der ist jetzt zu lang. Ganz zum Schluss möchte ich doch nochmal so zwei Literaturtipps geben. Ja, also Omega-3 haben wir schon sehr viel drüber geredet. Dieses Buch ist wirklich jedem Laien, jedem Patienten, aber auch jedem Therapeuten, der mit Omega-3 beginnt, anzuraten. Habe ich so auf 128 Seiten gut verständlich alles zum Thema Omega-3 dargelegt. Und wer etwas dicke Bretter bohren möchte und von Vitamin A bis Zink zu allen Nährstoffen und den damit zu behandelnden Krankheiten was erfahren möchte, und wer mich kennt, weiß, ich nenne immer Ross und Reiter, sage genaue Laborwerte und genaue Mengen und gebe auch teilweise ein paar konkrete Präparate an, der ist dort wirklich gut aufgehoben mit diesem Buch, was mittlerweile schon in der fünften Auflage erschienen ist. Und hier nochmal, ja, meine Homepage. Ich habe auch noch eine Homepage, wo man auch einen Newsletter bestellen kann. Einmal im Monat werde ich also nochmal Informationen darbieten, die man so normalerweise nicht erhält. Und hier nochmal Leseproben von meinen Büchern, die man mir kostenlos anschauen kann. Oder meinen Videokanal, wo ich mittlerweile mehr als 250 Videos veröffentlicht habe. Jede Woche kommt ein neues mit dazu. Wer da mal am Ball bleiben möchte, soll das abonnieren. Und unten nochmal die Adressen von norsan.de, nadaraist.eu. Und der Rabattcode, also wenn man Willkommen15 angibt, bekommt man 15% Rabatt bei der Erstbestellung auf alle Produkte und auch auf den Test von Norsan. Schweiz, wie gesagt, Schweiz hat die Internetseite .ch, norsan.ch, und die haben auch einen anderen Code, der heißt VS1325, VS1325, und da gibt es 10% Rabatt. Aber nicht auf den Test, nur auf die Omega-Produkte. Aber das dann auch als Dauerrabatt, nicht als einmaligen Rabatt. Also Schweizer haben es ja immer so ein bisschen anders. So, und damit bin ich auch schon mit meinen Folien fertig. Möchte zum Schluss nochmal die Abschlussfolie zeigen und hoffe, zu Hause sieht jetzt niemand so aus. Es war jetzt wirklich viel, viel Stoff. Es tut mir wirklich leid, wenn es da so viel war, aber ich wollte möglichst viel an Informationen reinpacken. Und wer will, kann sich das Video gern nochmal in Ruhe angucken oder bestellt sich das Kongresspaket und guckt dann, kann dann immer wieder nochmal reingucken.
Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Also diese Folie ist wirklich großartig, aber nicht, weil man K.O. ist, sondern ich merke wirklich, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, weil das so unfassbar wichtig ist. Wissen, wir kennen diesen Spruch alle, Wissen ist Macht. Ja, und wir haben die Möglichkeit, unsere Gesundheit und damit auch unser Glücklichsein natürlich auch selbst in die Hand zu nehmen. Lieber, lieber Dr. Schmiedel, ich danke Ihnen von Herzen für diese wunderbare Arbeit und ich wünsche Ihnen natürlich auch für alles, was Sie jetzt noch machen, weil ich weiß, dass Ihre Arbeit nicht aufhört, weil Sie sind gebucht überall auf allen Kongressen. Ja, wir werden hoffentlich noch viel von Ihnen hören und herzlichen Dank also für jeden Menschen, der von Hashimoto betroffen ist. Es gibt eine Lösung, es gibt eine Hoffnung. Ja, und das ist etwas, was ich großartig finde, was Sie hier immer wieder mitgeben. Herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Und denken Sie mal bitte dran, wir haben nicht nur Schmetterling im Bauch, wir haben auch einen Schmetterling im Hals, ja. Und sorgen Sie bitte dafür, dass er gut und sanft fliegen kann.
Herzlichen Dank.